Ja, der Titel des Vortrages heute heißt: Die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium ist die größte Kunst in der Christenheit. Wir wollen in dem Vortrag heute sehen, wenn wir die Bibel lesen, das Wort Gottes, dann begegnet uns das Wort in einer zweifachen Art und Weise. Die Bibel redet zu uns im Gesetz und auch im Evangelium. Und Martin Luther nennt eben die Unterscheidung dieser beiden Dinge von Gesetz und Evangelium die größte Kunst in der Christenheit. Und deshalb möchte ich uns auch auffordern, dass wir uns damit beschäftigen und auch in unserem Glaubensleben beides anwenden, sowohl Gesetz als auch Evangelium. Wenn man anfängt, in der Bibel zu lesen, dann merkt man das recht schnell, dass die Bibel in unterschiedlicher Art und Weise zu uns redet. Sie redet oft vom Gesetz. Die Bibel redet davon, was der Mensch tun soll. Du sollst nicht töten oder du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Die Bibel redet aber auch vom Evangelium. Die Bibel redet davon, was Gott getan hat. Was Gott getan hat in Jesus Christus. Jesus ist für die Sünden seiner Kinder am Kreuz von Golgatha gestorben. Jesus hat am Kreuz die Sünde gesühnt. Und Jesus rettet vom Tod und gibt ewiges Leben. Das ist Evangelium. Ich möchte es hier mal kurz in einer recht einfachen Form für uns anwenden. Haben Sie schon einmal die 10 Gebote übertreten? Haben Sie schon mal gelogen? Hatten Sie schon mal schlechte Gedanken über einen anderen Menschen gehabt? Dann sind Sie des Todes schuldig und für immer verloren. Und Jesus drückt das in der Bergpredigt so aus: Wenn du zu deinem Bruder sagst, du Narr, dann bist du des höllischen Feuers schuldig. Viele sagen zu mir an dieser Stelle, das ist ganz schön hart. Und da gebe ich auch jedem darin recht, aber so redet das Gesetz in der Bibel. Ich kann mich noch daran erinnern, vor circa 20 Jahren, das war kurz bevor ich Christ geworden bin, hatte ich mit einem Bibelschüler zu tun und der hat mir zum ersten Mal von der Bibel her gezeigt, was das Gesetz sagt. Und daraufhin habe ich ihm geantwortet, naja, wenn das wirklich so streng ist mit dem Gesetz, wie das in der Bibel gesagt wird, dann sind ja alle Menschen Sünder und alle Menschen sind verloren. Und dann hat er mir das bestätigt. Und so ist es auch. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 12, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und weiter in Römer 6, Vers 23, da lesen wir, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Diese Diagnose stellt die Bibel jedem Menschen durch das Gesetz. Du bist Sünder und du stehst unter der Macht des ewigen Todes und damit bist du verloren. Wenn man jetzt an dieser Stelle weiter nichts mehr sagen würde, oder wenn ich jetzt den Vortrag an dieser Stelle einfach beenden würde, dann würde das für den Menschen die totale Katastrophe bedeuten. Aber dafür dürfen wir dem Herrn danken. Die Bibel redet an dieser Stelle noch weiter. Sie redet nicht nur von dem Gesetz und den Auswirkungen des Gesetzes auf uns, sondern die Bibel redet auch vom Evangelium. Denn wie geht der Vers in Römer 6, 23 weiter? Der Lohn für die Sünde ist der Tod. Soweit über das Gesetz und dann wie geht es weiter? Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das ist Evangelium. Unsere Todesstrafe, die wir verdient haben, wird durch den Tod Jesu am Kreuz wieder aufgehoben, wenn wir glauben, Buße tun und uns bekehren. Wir sehen also, wir können das Gesetz nicht ohne das Evangelium verkündigen. Und wir können auch kein Evangelium verkünden ohne das Gesetz. Das sind wie so Zwillingsschwestern, Gesetz und Evangelium, die man nicht voneinander trennen kann. Also in der Schrift kriegen wir es eben nur im Doppelpack, Gesetz und Evangelium. Wir brauchen beides. Wenn ich mal diesen Vergleich ziehen kann, Es wird keiner sich einer Operation unterziehen, wenn er nicht vorher vom Arzt die Diagnose bekommen hat, dass er krank ist. Diese Aufgabe hat das Gesetz. Es stellt uns die Diagnose, wie es mit uns steht. Es macht aber nicht nur die Diagnose, dass wir irgendwie krank sind, sondern noch viel schlimmer, durch das Gesetz erfahren wir, dass wir Todeskandidaten sind und verloren sind. Und in dieser fatalen Lage, da sagt uns das Evangelium, Heil und Rettung findest du durch den Glauben an Jesus Christus. Ich habe es jetzt mal so versucht, in ganz einfacher Weise Gesetz und Evangelium zu unterscheiden. Luther nennt es ja die höchste Kunst in der Christenheit, weil es in der Praxis dann nicht immer ganz so einfach ist, das auch auseinanderzuhalten und anzuwenden. Und das soll heute die Aufgabe des Vortrages sein. Der Vortrag soll uns eine Hilfe geben bei der Unterscheidung und bei der Anwendung von Gesetz und Evangelium. Wir stehen hier häufig auch in einer geistlichen Auseinandersetzung, weil in der Christenheit immer wieder Leute auftauchen, die eines weglassen wollen. Manche wollen Evangelium verkünden, aber kein Gesetz. Man nennt diese Leute Antinomer. Vielleicht haben Sie diese Bezeichnung schon mal gehört. Bedeutet ganz einfach, Nomos ist das Gesetz und Anti ist dagegen. Das sind also Leute, die dagegen sind, dass man das Gesetz verkündigt. Aktuell gibt es hier sehr einflussreiche Strömungen, die aus Amerika kommen, besonders in der Emerging Church. Vielleicht haben Sie auch schon davon gehört. Ein Beispiel dafür ist der Verkündiger Rob Berl. Von ihm wurde kürzlich auch in Deutschland ein Buch rausgegeben, das trägt den Titel Die Liebe hat das letzte Wort. Ich habe auch mal das Titelblatt von dem Buch kopiert. Liegt es dann nachher auch da vorne hin, wer sich das mal anschauen möchte. Und dieser Mann will nur Evangelium verkünden. Er redet nur von der Liebe Gottes. Wie der Titel ja auch schon sagt, die Liebe hat das letzte Wort. Und das geht dann so weit, dass überhaupt nicht von Sünde geredet wird. Es wird nicht von Gesetz geredet. Es wird nicht von einem Gott geredet, der straft oder der auch zornig wird. Und es geht sogar so weit, dass gesagt wird, es gibt überhaupt gar keine Hölle und keine Verdammnis für diejenigen, die nicht glauben. Also praktisch, er redet nur vom Himmel. Und um mal zu sehen, wie weit sich das verbreitet und welchen Einfluss dieser Mann hat, habe ich hier eine Kopie von dem Titelblatt des Time Magazines aus dem letzten Jahr. Und das trägt auch schon den Titel, ich sage das jetzt mal auf Deutsch, Was wäre, wenn es gar keine Hölle gibt? Also sehen wir schon, in welche Richtung das geht. Also alles, was jetzt mit Sünde, Gericht und Zorn, Gesetz und Bestrafung zu tun hat, wird dort weggelassen. Und in dieser Ausgabe des Time Magazines gehört Rob Berl zu den 100 Most Influential People 2011. Also er gehört zu den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Jahres 2011. Er war dann letztes Jahr auch beim Willow Creek Jugendkongress in Bremen. Dort war er Hauptredner und dort hat er eben diese Dinge verbreitet. Verkündigung von Evangelium ohne Gesetz. Das ist eigentlich keine neue Sache. Diese Leute, die gab es schon immer. Und Jesus sagt sogar einmal in der Endzeitrede, dass am Ende der Tage diese Leute, die Evangelium verkünden, aber kein Gesetz haben wollen, dass die sogar noch in verstärkter Weise auftreten werden. Endzeitrede Matthäus 24, Vers 12, da sagt der Herr, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist die Voraussicht Jesu, was in den letzten Tagen auf diese Welt zukommen wird. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Und deshalb wird die Liebe bei vielen Menschen erkalten. So heute in der modernen evangelikalen Christenheit hört man es heute eigentlich genau andersrum. Hab das mal immer wieder gehört, dass gesagt wird, dass Brüder, die das Gesetz oder die Gebote Gottes betonen, dass man die als hart und lieblos bezeichnet. Doch Jesus sagt, es ist eigentlich genau umgekehrt. Wenn man vom Gesetz, also von den Geboten, abweicht, dann wird auch die Liebe erkalten. Aber auf der anderen Seite, wo das Gesetz Gottes zur Geltung gebracht wird, da wird auch die Liebe Christi aufgerichtet. Also jetzt nicht zu verwechseln mit Gesetzlichkeit, das ist wieder was anderes, wenn jetzt die Gebote und das Gesetz zur Geltung gebracht werden. Wo Gottes Gebote eben gelehrt werden, auch zur Geltung gebracht werden, da wird auch die Liebe Christi aufgerichtet. Auch ein interessanter Aspekt ist mir dann mal so hier aufgefallen, habe ich auch noch nicht so gesehen, dass eben das Gesetz auch mit der Liebe zusammenhängt. Das antinomische Denken hat heute bereits sehr großen Einfluss auf viele Gemeinden genommen. Darum ist es auch an der Zeit, sich wieder mal neu mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und wir wollen mit einem Beispiel aus der Reformationszeit beginnen. Das ist mein erster Punkt des Vortrages. Der Streit um den Antinomismus des Johann Agricola. Wie Salomo einst einmal sagte, gibt es nichts Neues unter der Sonne. So sind auch die meisten Irrtümer, die wir heute haben, irgendwann in der Kirchengeschichte schon einmal aufgetreten. In der Regel sind dann Christen gegen diese Irrtümer aufgestanden und haben die biblische Wahrheit dagegen verteidigt. Wenn wir uns diese Auseinandersetzungen in der Kirchengeschichte anschauen, dann können wir in der Regel auch viel davon lernen, welche Bibelstellen und Argumente hat man dort dem Irrtum von der Schrift her entgegengestellt. Gehen wir nun mal 500 Jahre zurück in der Geschichte, in das kleine Städtchen Eisleben. Dort trat im Jahre 1537 ein Mann auf mit dem Namen Johannes Agricola. Er hat die Behauptung aufgestellt, dass man den Christen nicht das Gesetz predigen soll, sondern nur das Evangelium. Weil Buße und Reue würden nicht durch das Gesetz gewirkt, sondern durch das Evangelium. Und Martin Luther hat darin eine grobe Missachtung der Lehren der Schrift gesehen. Und so kam es dann zu mehreren Disputationen mit den Antinomern. Und schließlich hat Martin Luther 1539 eine Schrift verfasst, die den Titel trägt, Wider die Antinomer. Luther schreibt darin, dass die Sünde durch das Gesetz entlarvt wird. Luther schreibt, das Gesetz bewirkt den Schmerz über die Sünde. Und das Gesetz führt uns in Reue und Buße hinein. Und daher muss auch das Gesetz verkündigt werden. Antinomer verwerfen also das Gesetz. Sie predigen nur das Evangelium. Wenn man aber einmal genau in die Heilige Schrift hineinschaut, dann sieht man, dass das Evangelium nur in Verbindung mit dem Gesetz gepredigt werden darf. Denn bevor ein Mensch überhaupt zubereitet ist, dass er die Gnade in Jesus Christus annimmt, muss er erst einmal erkennen, dass er ein Sünder ist und Vergebung seiner Sünden nötig hat. Er muss erkennen, dass er Gottes heilige Gebote übertreten hat und dass er gegenüber Gott schuldig geworden ist. Und dazu bedarf es eben des Gesetzes. Denken wir zum Beispiel mal an den Pharisäer und Zöllner im Neuen Testament. Beide gehen in den Tempel, um zu beten. Und der Zöllner betet, Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Woher hatte der Zöllner diese Erkenntnis, dass er ein Sünder ist? Durch das Gesetz. Durch das Gesetz wurde er dahin geführt, dass er erkannt hat, dass er der Gnade Gottes bedarf. Das Gesetz hat sein Herz in Reue über seine Sünde geführt und auch zu einem Verlangen, die Sünde wieder loszuwerden und sich Gott zuzuwenden. Durch das Gesetz wurde der Zöllner zur Buße geführt. Das Gesetz hat ihm gezeigt, dass seine Sünde so schwerwiegend ist, dass sie zum Tod führt. Und Beispiele dafür gibt es in der Bibel genug, die zeigen, dass die Sünde zum Tod führt. Denken wir mal an Ananias und Sapphira in der Apostelgeschichte. Sie haben Petrus wegen ihres verkauften Ackers belogen und da sind beide auf der Stelle gestorben und tot umgefallen. Wir sehen, die Sünde führt zum Tod. Bevor jemand bereit ist, zu Jesus zu kommen und an Jesus zu glauben, braucht er Erkenntnis seiner Sünde und Erkenntnis seiner Verlorenheit. Und diese Erkenntnis wird durch das Gesetz bewirkt. Und deshalb muss auch das Gesetz verkündigt werden. Aus meiner Sicht sagt die Bibel diese geistliche Wahrheit an einigen Stellen sehr deutlich, zum Beispiel in Römer 3, Vers 20. Da heißt es, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz bereitet also den Boden für das Evangelium. Mit allgemeinen Worten gesagt, bevor jemand zum Arzt geht und sich behandeln lässt, benötigt er erst einmal die Diagnose, dass er krank ist. Und Jesus hat ja auch einmal gesagt, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Das Gesetz muss verkündet werden und es muss dann auch richtig angewendet werden. Das ist unser zweiter Punkt. Die biblische Anwendung des Gesetzes. Wir haben gerade eben gesehen, dass das Gesetz verkündet werden soll. Nun wollen wir sehen, wie es angewendet werden soll. Hier haben die Reformatoren von der Bibel her eine doppelte Anwendung des Gesetzes gesehen und auch aus der Schrift herausgearbeitet. Die erste Anwendung des Gesetzes ist der bürgerliche Gebrauch. Es wird heute allgemein auch als Riegel abgekürzt. Der zweite Gebrauch oder die zweite Anwendung des Gesetzes ist der geistliche Gebrauch. Das wird heute allgemein als Spiegel abgekürzt. Merken wir uns kurz und einfach Riegel und Spiegel. So wird das Gesetz angewendet. Beginnen wir zuerst mit dem bürgerlichen Gebrauch. Das Gesetz als Riegel. Hier wird eben der Sünde ein Riegel vorgeschoben durch das Gesetz. Die Sünde wird in bestimmten Schranken in dieser Welt gehalten, damit es nicht zu einer völligen Ausrottung der Menschheit kommt durch die Sünde. Und die Bibel zeigt uns auch, wo die Sünde überhaupt herkommt, wie die Sünde entstanden ist. Wo liegt der Ursprung der Sünde? Und da werden wir verwiesen, zum Beispiel auf das Alte Testament, Jesaja 14, Vers 14. Da sehen wir, die Sünde entstand im Herzen eines Engels, den Gott geschaffen hatte, im Herzen Luzifers. Und wir lesen dort in Jesaja Folgendes. Luzifer war damals noch ein Engel im Himmel bei Gott und dann kam in seinem Herzen plötzlich folgender Gedanke auf, Jesaja 14, Vers 14. Da sagte dieser Engel sich in seinem Herzen, ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Das ist der Anfang der Sünde. Als Engel war Luzifer dazu geschaffen, Gott anzubeten, Gott zu dienen. Und nun wollte er Gott gleich sein. Ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Das ist der Anfang der Sünde. Wir sehen in der Bibel, dass die Sünde eine Eigenschaft hat. Sie breitet sich rasant schnell aus. Und so ist eben die Sünde nicht auf sein Herz beschränkt geblieben, sondern Luzifer, der Engel des Lichts, hat einen dritten Teil aller Engel in die Rebellion gegen Gott geführt und wurde dann zum Satan, also das heißt zum Widersacher. Davon lesen wir in der Offenbarung 12, Vers 4. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. In Vers 9 wird dann erklärt, dass der dritte Teil der Sterne des Himmels Engel sind. Und da heißt es dann, und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Das war der Sündenfall im Himmel gewesen. Der dritte Teil der Engel des Himmels unter der Leitung Satans wollte sein wie Gott. Gehen wir in der Bibel weiter, dann sehen wir, dass die Sünde nicht auf dem Himmel beschränkt blieb, sondern sie fand Eingang bei den Menschen hier auf der Erde, bei Adam und Eva. Ausführlich berichtet die Schrift davon in 1. Mose Kapitel 3. Und auch hier war es wieder genau das gleiche Prinzip. Es ging wieder darum, so sein zu wollen wie Gott. Der Satan sagte zu Eva, wenn sie von der Frucht essen werde, dann werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Und das war eine glatte Lüge gewesen. Und deswegen wird ja auch der Widersacher Gottes als der Vater der Lüge genannt. Was war die Folge dieses Sündenfalles? Die Sünde fand Eingang in diese Welt unter den Menschen und mit der Sünde kam auch der Tod. Adam und Eva wurden sterblich. Kurze Zeit darauf geschah der erste Mord, als Kain seinen Bruder Abel erschlug. Die Sünde breitete sich rasant schnell aus, sodass Gott die damalige alte Welt durch die Sintflut vernichten musste. Und daraus können wir schließen, wenn Gott der Sünde hier auf der Erde freien Lauf lassen würde, dann würde die Bosheit unter den Menschen innerhalb von kurzer Zeit so groß werden, dass es zu einer völligen Ausrottung der menschlichen Rasse kommen würde. Und das verhindert Gott eben dadurch, dass er das Gesetz gegeben hat, um der Sünde einen gewissen Riegel vorzuschieben. Die Bibel sagt, dass das Gesetz uns gegeben ist durch unser Gewissen. Kann man nachlesen in Römer Kapitel 2. Durch das Gewissen kennen alle Menschen die Gebote Gottes und wissen, dass Töten, Lügen, Stehlen, Ehebrechen und so weiter, dass das böse ist. Und zudem hat Gott Regierungen auf der Erde eingesetzt, die in einem gewissen Rahmen Gottes Gesetz durchsetzen. Das können wir in Römer Kapitel 13 nachlesen. Selbst wenn eine Regierung korrupt ist, wird sie doch immer noch in einem gewissen Rahmen Gottes Gesetz hier auf der Erde durchsetzen. Selbst bei einer schlechten Regierung werden Mörder und Diebe von der Polizei gesucht, verhaftet, vor ein Gericht gebracht und dann auch bestraft. In diesem Fall ist die Regierung, und es gilt auch für alle schlechten Regierungen und korrupten Regierungen, in diesem Fall ist die Regierung eine Dienerin Gottes, mit dem Auftrag, Gottes Gesetz in einem gewissen Rahmen hier auf der Erde durchzusetzen. Römer 13, Vers 4, denn sie, die Regierung, ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Aus diesem Grund, schreibt Paulus, sollen wir auch jeder Art von Regierung hier auf Erden untertan sein. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Das Gesetz ist allen Menschen auf der Erde gegeben, einmal durch das Gewissen und dann in einem gewissen Rahmen durch die Gesetze der Regierung wird der Sünde hier auf Erden ein Riegel vorgeschoben. Die Sünde wird dadurch zwar nicht aus der Welt geschafft, aber sie wird eben in gewisse Schranken verwiesen, sodass wir hier auf der Erde leben können, ohne dass sich die Menschheit innerhalb von kurzer Zeit selbst ausrottet und vernichtet. Den Christen ist das Gesetz natürlich auch noch durch die Bibel gegeben. Wir können das Gesetz in den 10 Geboten nachlesen. Und auch hier wirkt es bei den Christen wie ein Riegel und verweist die Sünde in gewisse Grenzen und Schranken. Ein Beispiel für diese Wirkung lesen wir im Psalm 119, Vers 11. Da heißt es, ich behalte dein Wort, und Wort steht hier im Zusammenhang für das Gesetz, also ich behalte dein Gesetz in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Auch hier sehen wir, durch das Gesetz wird die Sünde in Grenzen gehalten. Das Gesetz hat die Wirkung, dass es auch Gläubige von der Sünde abhalten kann. Durch das Gesetz wird eine bürgerliche Ordnung auf Erden aufrechterhalten, die den Menschen den Raum gibt, dass sie trotz der Sünde hier auf Erden überleben können. Welche Bedeutung hat das Gesetz nun aber in Bezug auf Gott? Hier wirkt es wie ein Spiegel. In Bezug auf Gott hat das Gesetz nicht die Aufgabe, uns zu guten Werken zu führen, die Gott vielleicht anerkennt oder durch die wir vor Gott gerecht werden könnten. Das dachten die Pharisäer, dass es möglich wäre, aber wir sehen ja dann durch das, was Jesus und auch Paulus sagt, dass es eben nicht geht. In Bezug auf Gott wirkt das Gesetz wie ein Spiegel. Es hält uns ganz einfach vor Augen, wie wir vor Gottes Angesicht dastehen, nämlich als Sünder. Wenn das Gesetz bei uns diese Wirkung erreicht hat, dass wir uns als Sünder sehen, dann fragen wir uns ja in der Regel gleich auch, wie komme ich da wieder raus? Wo kommt mir Rettung her? Wir fragen uns, wie kann ich die Sünde wieder loswerden? Dieses Suchen und Fragen nach Hilfe soll uns dann letztendlich zu Jesus hinführen. In Jesus Christus finden wir Vergebung für unsere Sünden. Warum? Weil er die Sünde am Kreuz getragen hat und für sie bezahlt hat. Wenn das Gesetz also als Spiegel angewendet wird, soll es uns letztendlich zu Jesus hinführen, damit wir durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Das steht zum Beispiel in Galater 3, Vers 24. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht werden. Das Gesetz führt uns zu Christus hin. Wir wollen nun sehen, warum das Gesetz von Christen regelmäßig, also sprich jeden Tag, angewendet werden soll. Das ist der Punkt 3 des Vortrages. Die tägliche Anwendung von Gesetz und Evangelium führt zur Heiligung. Die Bibel sagt, dass wahre Christen, die vom Herrn zum Glauben gerufen worden sind und gerettet worden sind, dass sie in der Heiligung leben sollen. Und das bedeutet nichts anderes, als jeden Tag im Glauben an Jesus zu leben. Heiligung bedeutet nicht, dass ich täglich frommer und heiliger werde, sondern dass ich jeden Tag Gesetz und Evangelium in meinem Leben anwende. Martin Luther hat damals in Wittenberg an die Schlosskirche 95 Thesen angeschlagen. Und die erste These lautet: Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße. Da hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Ein Leben in der Heiligung bedeutet, in der täglichen Buße zu leben. Wir haben eben gerade gesehen, dass Buße durch das Gesetz gewirkt wird. Also ein Christ soll täglich sich das Gesetz vor Augen halten, so wie er auch jeden Tag in einen Spiegel schaut. Und die meisten Menschen betrachten sich ja jeden Tag im Spiegel, meistens morgens, wenn man im Bad ist. Und so weiß man doch sehr gut, wie man aussieht. Wenn wir jeden Tag in das Gesetz als Spiegel schauen, dann sehen wir, wie wir vor Gottes Angesicht dastehen. Durch das Gesetz betrachten wir uns im Lichte des Angesichtes Gottes. Und was sehen wir dann im Gesetz als Spiegel? Wir sehen unsere Verlorenheit. Wir sehen unser Sündersein. Und ganz ehrlich gesagt, das ist äußerst deprimierend, oder? Dass sich jeden Tag immer wieder als Sünder sieht. Und deshalb müssen wir auch gleichzeitig jeden Tag immer das Evangelium anwenden. Beides, Gesetz und Evangelium. Weil wir durch das Evangelium in diesem Zustand getröstet werden. Zum Beispiel der Heidelberger Katechismus, der redet gleich in der ersten Frage davon, wie wir uns in unserem Zustand des Sünderseins sehen sollen. Und da wird dann auf das Evangelium verwiesen und dann wird dann gesagt, das Evangelium von Jesus Christus. Das ist unser einziger Trost im Leben und Sterben. Deswegen brauchen wir das Evangelium, weil wir darin in unserem Zustand des Sünderseins getröstet werden. Durch das Gesetz halten wir uns unseren Zustand vor Augen und erkennen jeden Tag immer wieder neu, ja, so ist es, in meinem Herzen, da wohnt nichts Gutes. Ich sehe jeden Tag immer wieder neu im Gesetz, ich bin ein Sünder und habe Strafe verdient, den Tod. Durch das Gesetz werden wir auch in einer gewissen Demut gehalten. Aber damit wir nicht in Verzweiflung fallen, müssen wir uns auch täglich immer wieder das Evangelium vor Augen halten. Und was haben wir im Evangelium? Die Vergebung unserer Sünden. Wir haben eine vollkommene Gerechtigkeit in Jesus Christus, die Gott, unser Vater im Himmel, anerkennt. Und so sollte es sein. Jeden Tag immer wieder neu Gesetz und Evangelium anwenden. Und das haben unsere Väter damals in der Reformationszeit von der Bibel her noch ganz klar erkannt, gesehen und auch gesagt und darüber geschrieben. Und wir fragen uns, warum ist es heute nicht mehr so? Warum läuft da heute so viel schief in der modernen Christenheit? Und warum wird der Glaube heute nicht mehr in dieser Art und Weise gelebt? Es hängt damit zusammen, im modernen Protestantismus hat man in den letzten Jahrzehnten einen Systemwechsel vollzogen. Man hat mehr und mehr vom biblisch-reformatorischen Glauben Abstand genommen und hat sich wieder dem katholischen System zugewendet. Oder genauer gesagt, dem System der katholischen Mystik des Mittelalters. Worin unterscheiden sich nun diese beiden Systeme? Einmal von der Reformation her, was sich auf die Bibel gründet, und dann auf der anderen Seite vom Katholizismus her. Das Thema des mystisch-katholischen Systems ist das Absterben des alten Menschen. Oder mit anderen Worten, man will den alten Adam loswerden. Man sieht den Menschen hier eindimensional. Nach dem reformatorischen System hat man den Menschen zweidimensional gesehen. Das heißt, der Mensch steht immer in einer Spannung zwischen dem Fleisch, oder man kann auch sagen, dem alten Menschen auf der einen Seite und dem Geist auf der anderen Seite. Und nun will man eben in dem katholisch-mystischen System das Fleisch oder den alten Menschen abtöten oder absterben lassen und dann nur noch eben Geist sein. Und Luther hat da mal einen bekannten Ausspruch dazu gesagt, zu den Leuten, die, wie er das nennt, den alten Menschen ersäufen wollen, also töten wollen oder loswerden wollen. Er hat gesagt, es hat keinen Zweck, das Biest kann schwimmen und kommt immer wieder hoch, haben Sie wahrscheinlich schon gehört. Was will das katholische System überhaupt, mal in einem Satz gesagt? Worum geht es darin überhaupt? Nach katholischem Denken befindet sich der Mensch in einem lebenslangen Prozess des Vollkommenwerdens. Und in diesem Prozess, wo der Mensch immer heiliger wird und Gott ähnlicher wird, stirbt der alte Mensch mehr und mehr ab. Also, der Katholizismus, und darauf ist ja auch das ganze Glaubenssystem ausgerichtet, möchte die Vervollkommnung und die Vergöttlichung des Menschen erreichen. Und dabei wird der alte Mensch immer weniger. Und das erreicht man mit Hilfe von guten Werken und den Sakramenten, die die Kirche spendet. Wie gesagt, es ist erst einmal ein lebenslanger Prozess im katholischen Glauben. Nun, wie das so ist, es gibt überall ungeduldige Menschen. Manchen dauert es einfach zu lange, dieser lebenslange Prozess. Und die sagen, es muss doch irgendwo einen Weg geben, wo das schneller geht, wo der alte Mensch schneller abstirbt und ich schneller eben vollkommen werde und gottähnlicher werde. Und da kann man sich dann an die Mystik im Katholizismus wenden. Und da wird eben dann das Thema, das Absterben des alten Menschen, ganz groß geschrieben. Oder wie Luther sagt, alle Versuche des Ersäufens des alten Menschen werden scheitern, weil das Biest schwimmen kann und immer wieder hochkommt. Und nun ist es so, dass schon am Anfang im Pietismus diese katholischen Mystiker aus dem Mittelalter gelesen wurden. Die waren recht beliebt. Zum Beispiel Bernhard von Clairvaux, Meister Eckhart oder in besonderer Weise auch Thomas von Kempis. Aber da hat noch, das sage ich mal, das biblisch-reformatorische überwiegt. Aber dann etwas später in der evangelikalen Bewegung des 18. und 19. Jahrhunderts, da hat man noch verstärkter die katholischen Mystiker gelesen und das dann auch in den evangelikalen Glauben integriert. Und so findet sich auch im Pietismus und in der modernen evangelikalen Bewegung vielfach eben dieser Vollkommenheitsglaube der Mystiker. Meistens dann unter dem Label, wir wollen Christus immer ähnlicher werden oder immer mehr von dir, o Herr. Was sagt uns aber hier die Bibel? Die Bibel sagt, wir stehen in einem lebenslangen Kampf zwischen Fleisch und Geist. Das wird so lange so bleiben, bis wir beim Herrn sind. Der alte Adam wird uns immer verfolgen. Und wir müssen eben durch ein Glaubensleben, ein Leben im Geist, immer wieder dagegen ankämpfen. Das sehen wir zum Beispiel in Römer 7. Da beschreibt Paulus eben diesen Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und da beschreibt Paulus sehr deutlich, wie er das an sich selbst wahrnimmt. Eben das Wirken des Fleisches und wie die Sünde hochkommen möchte und wie der alte Mensch lebendig ist und wirkt. Und Paulus stellt in Römer 7, Vers 24 die Frage, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Tod verfallenen Leibe? Er sieht es ganz deutlich, dass das Wesen des alten Menschen sich in ihm regt. Und auf der anderen Seite, in diesem Zustand, wo er halt eben sein Sündersein sieht, hält er sich auch gleichzeitig Christus vor Augen. Er hält sich das Evangelium vor Augen, denn er sagt dann ein Vers weiter, Vers 25, Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er sieht eben auf Jesus, dass er durch seinen Tod am Kreuz erlöst ist. Und er sieht, dass er einmal von diesem Leib, in dem er jetzt noch wohnt, erlöst sein wird bei der Auferstehung und dass dieser Kampf dann einmal aufhören wird, wenn der Herr kommt und uns zu sich holt. Aber jetzt bleiben wir eben noch in diesem Zustand zwischen Fleisch und Geist und da möchte halt eben der Mystiker einen Weg rausfinden. Und wie gesagt, das ist halt auch in den modernen Evangelikalismus eingedrungen und man meint, man könnte heiliger werden und Jesus ähnlicher werden. Aber in Christus sind wir ja bereits heilig und wir haben eine vollkommene Gerechtigkeit in Christus und sie wird uns durch den Glauben zugerechnet. Die Bibel hat nicht das Thema des Absterben des alten Menschen oder das Töten des Fleisches, sondern die Bibel hat das Thema das Überwinden des alten Menschen. Klingt vielleicht so ähnlich, aber ist was ganz anderes. Also wir sollen den alten Menschen nicht verschwinden lassen, sondern wir sollen ihn überwinden. Wir wollen Überwinder sein. Das sagt der Apostel Paulus zum Beispiel in Galater 5, Vers 16. Lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Also er sagt nicht, dass das Fleisch abgetötet wird, aber wenn ich im Geist, oder man kann auch sagen, wenn ich im Glauben lebe jeden Tag, dann werde ich die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Dann wird der alte Mensch im Tod gehalten, aber er wird nicht getötet. Klingt fast so ähnlich, ist aber doch ein ganz wesentlicher Unterschied. Also wir wollen das Fleisch und damit den alten Menschen überwinden, indem wir jeden Tag ein Leben im Geist führen. Also sprich, wir leben ganz einfach jeden Tag im Glauben an Jesus Christus. Was ist nun aber, wenn es mal umgekehrt ist? Wenn nicht Jesus die Überhand in meinem Leben hat, sondern wenn ich von der Sünde überwunden werde. Das kann ja auch passieren. Wie gesagt, nach dem katholischen System geht es immer nur bergauf. Also Jesus wird immer mehr, ich werde immer heiliger, vollkommener und das Alte wird immer weniger. Aber nach dem biblischen Konzept oder wie es auch die Reformation gesehen hat, ist es immer ein Kampf. Und da kann mal der eine siegen, kann auch mal der andere siegen. Kommt durchaus vor und es sagt die Bibel auch immer wieder, dass Gläubige in Sünde fallen und von der Sünde überwunden werden. Und was ist dann? Nun, das sagt die Schrift, 1. Johannes 2, Vers 2. Und wenn wir gesündigt haben, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Oder 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir haben eben gesehen, dass wir Gesetz und Evangelium täglich anwenden sollen. Und so leben wir in der Heiligung. Nichts anderes ist ein Leben in der Heiligung, indem ich jeden Tag Gesetz und Evangelium immer wieder neu anwende. Und im letzten Punkt, Punkt 4, wollen wir sehen, dass es da auch eine falsche Anwendung manchmal unter Christen geben kann. Punkt 4, richtige und falsche Anwendung von Gesetz und Evangelium. Ich denke, dass bisher deutlich geworden ist, dass wir uns als Christen Gedanken darüber machen müssen. Wie gehen wir mit unserem Fleisch oder mit dem alten Menschen um? Wir müssen aber auch darüber nachdenken, wie gehen wir mit unserem Gewissen um? Wir haben eben gesehen, für das Fleisch ist das Gesetz gegeben. Das Gesetz schiebt dem Fleisch, dem alten Menschen und der Sünde einen gewissen Riegel vor. Wenn das Gesetz nun für das Fleisch gegeben ist, dann ist das Evangelium gegeben für unser Gewissen. Wenn ich nun von dem Gesetz überführt werde in meinem Sündersein oder von Sünden, die ich getan habe, dann wird mein Gewissen dadurch belastet. Und wenn ich hier Gott und die Bibel ernst nehme, dann wird mein Gewissen sogar gequält, wenn ich bei mir Sünde sehe. Und deshalb muss mein Gewissen wieder befreit werden. Und das geschieht durch das Evangelium. Im Evangelium, da werden meine Sünden vergeben. Durch Christus sind meine Sünden gesühnt und ich bekomme eine vollkommene Gerechtigkeit in Christus. Und durch den Glauben wird mir diese vollkommene Gerechtigkeit Christi angerechnet. Und wenn ich so glaube, wenn ich so an Christus und das Evangelium glaube, dann trifft bei mir das Bibelwort von Jesus zu: Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Durch das Evangelium wird unser Gewissen befreit von der Knechtschaft der Sünde. Und dieser Sachverhalt, mir ist es schon sehr oft begegnet, und führt dann in der Regel zu schweren seelsorgerlichen Problemen. Vielfach wird dieser Sachverhalt heute umgedreht. Was macht man da? Man gibt dem Fleisch eine falsche Freiheit durch das Evangelium. Also man gibt dem Fleisch nicht das Gesetz, sondern man gibt dem Fleisch das Evangelium. Und sagt, ja, Christus hat doch für alle meine Sünden gesühnt. Da ist es ja gar nicht so schlimm, wenn ich in der Sünde und im Fleisch lebe. Aber das Evangelium ist für unser Gewissen gegeben, nicht für unser Fleisch gedacht. Und dann im anderen Fall nimmt man das Gesetz für sein Gewissen, wo man doch das Evangelium nehmen sollte. Und in diesem Fall wird man durch das Gesetz dann im Gewissen geknechtet. Es kommt zu einem gesetzlichen Glaubensleben. Und man behält ständig ein schlechtes Gewissen. Häufig kommt es dann zu übersteigerten Frömmigkeitsübungen, wo man dann versucht, das belastete und schlechte Gewissen wieder zu entlasten. Nochmal die Anwendung von der Bibel. Für unser Fleisch ist das Gesetz vorgesehen, damit die Sünde in Schranken gehalten wird. Und für unser Gewissen ist das Evangelium gegeben, damit wir dem Herrn mit einem freien und guten Gewissen jeden Tag dienen können und nicht in einem knechtigen und gesetzlichen Geist. Wir müssen uns als Christen hier ernsthafte Gedanken darüber machen, wie wir Gesetz und Evangelium anwenden. Und vielleicht sehen wir jetzt am Ende des Vortrages, dass Luther mit seinem Ausspruch recht hat, das ist die größte Kunst in der Christenheit, nämlich die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Es ist doch nicht so einfach, wie es so vielleicht am Anfang erstmal klingt. Und möge uns der Herr hier helfen, dass wir von der Bibel sehen, dass es unsere Aufgabe ist, jeden Tag immer wieder neu. Wir wollen unterscheiden zwischen Gesetz und Evangelium und auch beides in unserem täglichen Glaubensleben anwenden. Ich weiß, es ist keine leichte Aufgabe und Luther sagt ja auch, es ist eine sehr große Kunst. Aber der Herr hat uns diese Aufgabe gegeben, damit sein Name in unserem Leben verherrlicht wird. Er hat uns auch sein Wort und seinen Geist gegeben. Das ist das Mittel, mit dem wir an diese Aufgabe herangehen. Und der Herr ist auch bei uns und hilft uns, damit wir diese Aufgabe bewältigen können. Ja, das war mein Vortrag. Ich habe noch eine kleine Anmerkung dazu oder vielleicht auch eine kleine Hilfestellung, so von mir persönlich, wie ich das erfahren habe oder auch mache. Ich habe ja gehört, dass hier der ein oder andere auch Tageslese oder Bücher von Rosenius gelesen hat oder liest. Ist das so? Ja. Und da gibt es ja dann auch so ein vierbändiges Werk, das heißt Die Geheimnisse im Gesetz und Evangelium. Ist nicht ganz einfach zu lesen. Ne? Und es gibt dann eine vereinfachte Form, das ist diese Tageslese, das tägliche Seelenbrot. Da sind auch Inhalte aus diesen vier Bänden dann für jeden Tag mit reingebracht. Und ich glaube vor 15 Jahren oder so hat mir mal ein Glaubensbruder das geschenkt. Und ich habe etwa 10-mal, also ich lese es dann in einem Jahr, lese ich diese Tageslese durch. Also ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 10-mal habe ich das schon komplett durchgelesen. Und also Rosenius war ein lutherischer Erweckungsprediger und gerade da geht es bei ihm auch immer um diese Anwendung von Gesetz und Evangelium. Und so habe ich das über die Jahre hinweg dann jeden Tag immer wieder gelernt. Und wenn ich dann diese Andacht lese, wird einem das Gesetz vorgehalten und dann auch wieder das Evangelium. Wobei ich auch zugeben muss, es ist manchmal nicht ganz einfach. Also manche Sachen da drin habe ich erst nach 10 Jahren verstanden. Und ich habe auch mit einigen Geschwistern gesprochen, die auch darin lesen. Und da gab es zum Beispiel das ein oder andere Mal das Phänomen, dass mir jemand gesagt hat, also ich lese diese Andacht und bin total verzweifelt. Ich fühle mich ja so schlecht und so als Sünder. Und ich zweifle ja schon fast daran, ob ich überhaupt gläubig bin. Und da sehen wir, da ist die Wirkung des Gesetzes an ihm deutlich geworden. Das wirkt eben das Gesetz, dass man sich als Sünder erkennt und fühlt sich dann schlecht. Aber wir haben ja eben auch gesehen, Gesetz und Evangelium sind Zwillingsschwestern. Man muss dann auch gleichzeitig das andere nehmen. Und in diesem Zustand muss man dann eben im Evangelium sich vor Augen halten, was Jesus getan hat. Und darin, im Evangelium, sind ja unsere Sünden vergeben. Und unser Gewissen wird wieder entlastet und wir kommen zur Freude darüber, was der Herr getan hat. Und dadurch wird der Herr ja dann auch verherrlicht. Das führt zum Lob des Herrn, zum Lob Gottes. Man kann mit Sicherheit da auch andere Wege gehen, aber das ist eben das, was die Bibel vorgibt. Das ist, was Glaubensleben oder Heiligung ist, dass diese beiden Dinge, Gesetz und Evangelium, jeden Tag immer wieder angewendet werden.